Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Und wir beginnen mit einem Maybe. Nachzulesen in der Studie des Virologen Christian Drosten und seines Berliner Forscherteams. Und darin steht, es könnte sein, dass Kinder bei der Weitergabe des Virus genauso infektiös sind wie Erwachsene. Maybe. Die Bild-Zeitung titelte daraufhin Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch. Darunter dann, wie lange weiß der Star-Virologe davon? Und im Artikel eine Art Chronologie wird Drosten als ein wankelmütiger Wissenschaftler gekennzeichnet, milde ausgedrückt. Und um das zu belegen, benennt das Blatt mehrere Wissenschaftler, die nicht nur Drostens Studie, sondern auch der Reputation des Wissenschaftlers schädigen. Daraufhin meldete sich Christian Drosten auf Twitter zu Wort. Die Bild veröffentliche eine tendenziöse Berichterstattung mit Zitatfetzen von Wissenschaftlern. Später löschte Drosten einen Tweet kommentarlos dazu. Er enthielt die Handynummer des Autors Philipp Piatow. Der hatte ihm eine einstündige Frist für einen Widerspruch gesetzt. Und begleitend zu all dem twittert der Chefredakteur der Bild-Zeitung nahezu im Stunden-, vielleicht sogar Minutentakt weitere Details. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit dem Journalisten Georg Streiter. Guten Tag.
Hallo, guten Tag, Herr Erwin.
Sie waren, ich kann hier jetzt gar nicht einzelne berufliche Stationen von Ihnen aufzählen, von 2011 bis 2018 stellvertretender Regierungssprecher und haben mehr als 3 Jahrzehnte für die Bild gearbeitet, auch als Ressortleiter Politik. Und von Ihnen kommt die göttliche Schlagzeile, wir sind Papst. Wie hätten Sie denn getitelt als Bildredakteur, wenn Sie über die Drosten-Studie hätten schreiben müssen? Ist ja auch eine Belastung, dass Schulen und Kitas zum Teil immer noch geschlossen sind.
Ja, ich beschwere mich ja auch nur über handwerkliche Fehler. Und ich muss sagen, die Schlagzeile der gedruckten Ausgabe heißt ja heute Schulen und Kitas wegen falscher Corona-Studie dicht. So, und die ist falsch, weil sie im Text nicht belegt wird. Und das hätte man einfach heilen können durch ein Fragezeichen. Und schon wäre die Sache etwas besser geworden.
Okay, ja. Dann haben wir das schon mal geklärt. Aber bevor wir auf den Artikel selber zu sprechen kommen, Christian Drosten hat darauf ja geantwortet, wir haben es gerade gesagt, via Twitter. Er entzieht sich also ganz bewusst nicht dem medialen Sog, der sich da gerade bildet. Die Bild sucht sich ja immer wieder gerne Personen, die polarisieren und knetet dann öffentlich an ihnen herum. Wie ist das bei Drosten? Was würden Sie ihm raten, der Bild weiterhin klare Kante zu zeigen?
Naja, also hätte er mich gefragt, hätte ich ihm dringend davon abgeraten, gestern diesen Tweet abzusetzen mit der Anfrage der Bild-Zeitung. Das ist so, als wenn Sie einem schäumenden Bullen das rote Tuch vor die Nase halten. Ich hätte einfach gar nicht geantwortet. Fertig. Ja, weil also diese Ein-Stunden-Frist, also wir stellen hier mal ein paar Fragen und wir haben eine Stunde Zeit zu antworten, ist einfach eine Unverschämtheit und auch gar nicht nötig.
Das ist ein Kampf David gegen Goliath, der nicht zu gewinnen ist, Ihrer Meinung nach.
Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass ja zwei Welten aufeinander prallen. Das ist auf der einen Seite die Welt der Wissenschaft. Da wird gearbeitet, indem man seine Teilergebnisse international veröffentlicht und international zur Diskussion stellt und jeder kann sich dazu äußern. Während wenn man jetzt eine Zeitung herausgibt und auch noch eine mit großen Buchstaben, da gibt es gar keinen Konjunktiv, da gibt es nur schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Und das passt einfach nicht zusammen. Und da wäre ich einfach etwas vorsichtiger.
Wir wollen jetzt auch gar kein Bild-Bashing betreiben, deswegen sprechen wir auch mit Ihnen. Sie stehen ja vermutlich noch immer zum Boulevardjournalismus, aber in der vergangenen Nacht haben Sie mir im Vorgespräch verraten, da haben Sie schlecht geschlafen. Und das lag wohl an diesem Bildartikel. Sie sind dann aufgestanden und haben auf Ihrem Facebook-Account ziemlich abgerechnet. Und Ihr Grundvorwurf dabei ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben es gerade auch schon gesagt, der Artikel ist handwerklich einfach schlecht. Können Sie uns dafür ein prägnantes Beispiel nennen?
Ja, also wenn die Schlagzeile heißt, dass die Schulen und Kindertagesstätten wegen dieser angeblich falschen Studie dicht sind, dann müsste das ja irgendwo im Text stehen. Und hier steht im Text nur eine Frage des Autors, sind unsere Schulen und Kitas dicht, weil Drosten sich verrechnet hat? So, und ich meine, gerade eine Boulevardzeitung ist ja nicht für Fragen zuständig, sondern für Antworten. Und da hätte ich mir dann, wenn ich sie schon nicht belegen kann, hätte ich mir wenigstens einen Protagonisten besucht, der diesen Verdacht äußert oder so. Aber so stellt der Autor eine Frage, die unbeantwortet bleibt und macht daraus eine Schlagzeile. Ja, das ist das zweite. Der zweite Punkt ist zum Beispiel, wo er sagt, intern wurden Fehler bereits eingeräumt. Ja? das ist auch durch nichts belegt. Und also entweder habe ich Quellen oder ich habe keine Quellen.
Und dann werden noch Kronzeugen benannt, die allesamt die in der Bild zitierten Aussagen ja auch schon wieder dementiert haben. Das kann man auch als handwerkliche Fehler bezeichnen.
Einerseits, andererseits. Also ich meine, die haben ja diese Äußerungen gemacht, aber wenn ich dann mit so einer dicken Kanone auf einen Kollegen schieße, hätte ich mit den Leuten nochmal gesprochen und hätte mir von denen Zitate geben lassen, damit sie hinterher gar nicht sagen können, missverstanden, aus dem Zusammenhang gerissen und sowas, also die üblichen Vorwürfe, sondern dann wäre das wasserdicht. Ja? Und das ist aber wirklich Handwerk, was jeder im Boulevard eigentlich kennen sollte.
Ja, eine ketzerische Frage dazu, Herr Streiter. Gehen Sie davon aus, dass die Bild in Ihren Texten immer handwerklich sauber arbeitet? Ich habe da so meine Vorurteile, was das anbetrifft, aber...
Ja, da sind Sie vielleicht ein bisschen empfindlicher als ich, aber sag mal, im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen denke ich schon, dass da mehr richtig ist als falsch. Sonst hätte ich das ja auch nicht übrigens nur 16 Jahre und nicht 34 ausgehalten. Aber man muss sauber arbeiten. Ja, man muss einfach für jede Behauptung einen Beleg haben und für jedes Zitat. Und jedes Zitat sollte man auch schriftlich haben, damit der Zitatgeber hinterher nicht sagen kann, habe ich so nicht gesagt. Das ist aber das kleine Einmaleins.
Noch eine Vermutung. Hinter diesem Drosten-Bashing steht doch eigentlich eine klar zu ordnende politische Forderung, nämlich die, schwingt ja auch schon in der Überschrift mit, die Schulen endlich wieder zu öffnen. Und die Bild fordert das, weil sie von ihren Leserinnen und Lesern vermutlich weiß, dass das ankommt. Und Drosten ist dafür nicht mehr als ein Vehikel. Kennen Sie diesen Mechanismus?
Ja, aber in diesem Fall würde ich das sogar bestreiten, denn ich glaube, Bild ist viel zu feige, eine Öffnung der Schulen in Kindertagesstätten zu fordern, weil sie natürlich auch, sagen wir, die Leser, die haben ja eine sehr große Leserschaft, das ist eine riesige Zeitung. Ja? Und die Leser denken zur einen Hälfte vielleicht, das ist alles völlig übertrieben, was wir jetzt hier machen, und die anderen sagen, oh Gott, alle zu Hause bleiben. So, das heißt, sie haben also die große Chance, 50% ihrer Leser zu verprellen, wenn sie sich auf die eine oder andere Seite schlagen. Und das ist natürlich eine Zwickmühle. Und deshalb muss man dann sehen, dass man da irgendwie schräg durchkommt. Ja?
Sagt der langjährige Bild-Ressortleiter Georg Streiter über den öffentlich ausgetragenen Streit der Bild mit dem Virologen Christian Drosten. Vielen Dank.
Gerne.
Von reißerischen Überschriften, denen es nicht an eigener Haltung mangelt, bis hin zu herabwertenden Kommentaren, ist es manchmal nur ein schmaler Grat. Denn wenn der Journalismus sich nicht mehr über ein zu beherrschendes Handwerk definiert, sondern durch die Wiedergabe von Meinungen, die durch wenig oder nichts belegt werden, scheinen die Übergänge doch fließend zu sein. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal beflügelt. Angst vor Kölns Chinesen, titelte etwa der Kölner Express schon zu Beginn der sogenannten Krise. Und das war kein Einzelfall. Viele Medien neigten gleich zu Beginn des Corona-Ausbruchs zu rassistischen Bezügen und wurden dafür auch kritisiert. 3 Monate später ziehen Expertinnen und Experten eine gemischte Bilanz. Mirjam Kitt.
Tui Tien Nguyen vom postmigrantisch-asiatisch-deutschen Netzwerk Corientation klärt während der Corona-Pandemie über anti-asiatischen Rassismus auf und sammelt dafür auch journalistische Negativbeispiele auf dem Corientation-Blog. Ihre Bilanz nach 3 Monaten Corona-Berichterstattung.
Es wird auf jeden Fall nicht besser, was man auch in unserer Sammlung von unserem Medienkritikprojekt sehen kann.
Zu viele rassistische Bezüge nach wie vor. Die Beispiele dafür häuften sich auf ihrem medienkritischen Blog. Ziel des Projektes ist es, für anti-asiatischen Rassismus zu sensibilisieren. Eine rassismus-unsensible Sprach- und Bildwahl gäbe es nämlich nicht nur bei Medien, die des Öfteren am rechten Rand fischten, so Nguyen.
Die Bild-Zeitung und das Cicero-Magazin sind natürlich mit dabei, aber auch ganz vorne ist der Spiegel. die Frankfurter Allgemeine, die Tagesschau, da ist auch ein Fall passiert. Hamburger Morgenpost, Mitteldeutsche Zeitung, die Abendzeitung München.
Menschen, denen ein asiatisches Aussehen zugeschrieben wird, als Dauerbebilderung für Corona-Themen. Auch wenn sie mit dem konkreten Thema rein gar nichts zu tun haben. Solche Rassismen zögen sich durch die ganze Bandbreite der Medien. Wie etwa bei einem Artikel auf tagesschau.de, der sich eigentlich um Geschäftsmieten bei Adidas dreht und der mit einer asiatisch aussehenden Person mit Mundschutz bebildert wurde. Nach einer Welle der Kritik änderte tagesschau.de das Bild, weil erkannt wurde, dass es, Zitat, nicht richtig zum Inhalt des Artikels passte. Das erklärte tagesschau.de auf Nachfrage dem Deutschlandfunk. Ungewöhnlich ist diese Bebilderung auch deswegen, weil sie bei im sogenannten Westen auftretenden Phänomenen nicht angewandt wird. Eine Dauerbebilderung des Themas Rinderseuche, BSE etwa, mit Engländern kam nicht vor. Wenn aber eine Personengruppe immer wieder als exotisch und als anders geframed wird, dann fielen auch Generalisierungen leichter. Es werde leichter, pauschal einen Schuldigen zu finden. Das würde als Botschaft durch diese Art der Bebilderung immer wieder mittransportiert. Mit gravierenden Folgen, sagt Sheila Maisorka, Vorsitzende der Neuen Deutschen MedienmacherInnen, einem Zusammenschluss von JournalistInnen mit und ohne Migrationsgeschichte.
Das haben wir hier gesehen in der Corona-Krise, also dass asiatisch aussehende Menschen beschimpft, bespuckt wurden, nicht in Läden reingelassen wurden, als Virusträger angesehen wurden. Egal, um wen es sich handelte. Natürlich, wie soll man auch wissen, ob jemand aus China gerade frisch eingereist ist oder ein Rheinländer ist, der halt sonst wie irgendwelche asiatischen Vorfahren hatte, egal aus welchem Land.
Aus Worten können Taten werden. Das ist die Botschaft. Aber nicht jeder stellt sich der Kritik. Der Cicero, der seine Mai-Ausgabe mit der Grafik einer eigentlich japanischen Winkekatze und der Headline Grüße aus Wuhan aufmacht, hat nach massiver Kritik Kommentarspalten zu dem Thema geschlossen und kritische Kommentare gelöscht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung twitterte, essen Chinesen wirklich alles, was fliegen und schwimmen kann? Im dazugehörigen Artikel wollte sie eigentlich mit solchen Ernährungsmythen aufräumen, reproduzierte mit dem Tweet aber, nach Meinung der Kritiker, genau die Klischees, die sie eigentlich durchbrechen wollte. Für Nachfragen hatte die FAZ-Redaktion auf Anfrage des Deutschlandfunk nach eigenen Angaben keine Zeit. Was einigen vielleicht wie ein kleiner Lapsus in der Formulierung oder Bildwahl scheint, knüpft in Wahrheit oft an rassistische Narrative und Bilder an, die bereits seit Jahrzehnten und teils seit Jahrhunderten im Umlauf sind. Nguyen von Corientation.
Dass alles, was aus Asien kommt oder die Menschen dort eklig und dreckig sind, dass die eklige Sachen essen, dass sie anders sind.
In einem Spiegeltext wurden die schlimmsten anti-asiatischen Corona-Klischees gesammelt und als reale Gefahr dargestellt. Eigentlich mit dem Ziel, genau diese Klischees zu überhöhen und damit ad absurdum zu treiben. Nach viel Kritik räumt aber auch Autor Stefan Kusmani selbst ein, dass das nicht funktioniert hat.
Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, dass ich das wahrscheinlich heute so jetzt nicht mehr schreiben würde, weil das schon sehr mit leichter Hand auch geschrieben ist, dieses Stück. Und natürlich haben Sie recht, dass dieses Spiel, dieses Sprachspiel mit Rassismus ein gefährliches Spiel ist, weil man eben genau das auch reproduziert damit. Also das ist völlig richtig und man kann das auch sehr, sehr falsch finden, klar.
Auch wenn sich nicht alle Medien öffentlich einsichtig zeigen, im Gegensatz zu Corientation sieht die Vorsitzende der Neuen Deutschen MedienmacherInnen, Sheila Maisorka, mittlerweile einen Aufwärtstrend.
Viele Medien, die anfänglich jeden Artikel, jeden Text zu Corona mit einem asiatisch aussehenden Menschen bebildert haben, machen das nicht mehr. Ich denke, das haben sie sich zu Herzen genommen, das ist ein Punkt. Das andere ist aber natürlich auch, dass die gesamte Krise sich ja von China wegbewegt hat und zu Europa hin.
Corona würde mittlerweile weniger als ein chinesisches Problem und mehr als Problem innerhalb Europas gesehen. Auch das habe die Berichterstattung verändert.
Mirjam Kitt war das über Rassismus in der Corona-Berichterstattung.
Thank you.
In Hongkong, da stellen sich viele Menschen gerade die Frage, ob sie gehen oder bleiben sollen. Grund sind die Pläne der Kommunistischen Partei, künftig hart durchzugreifen. Ein neues sogenanntes Sicherheitsgesetz soll das ermöglichen. Schon am Donnerstag soll es auf den Weg gebracht werden. Und nach Bekanntwerden dieser Pläne waren viele Menschen auf die Straße gegangen. Die Polizei war daraufhin gegen die Protestierenden vorgegangen. Einige wurden sogar festgenommen. Mit dem neuen Gesetz würde jeglicher Widerstand kriminalisiert. Auch der öffentliche Protest. Bisher gilt in Hongkong Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungs- und Pressefreiheit noch. Denn mit dem neuen Sicherheitsgesetz könnten diese Grundrechte in Gefahr sein. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten in Shanghai gesprochen. Steffen Wurzel, gefährdet das geplante Sicherheitsgesetz also auch die Medienlandschaft in Hongkong?
Also aus Sicht von Kritikerinnen und Kritikern besteht genau tatsächlich diese Gefahr. Heute zum Beispiel kam Reporter ohne Grenzen mit einer Stellungnahme, die haben sich sehr besorgt geäußert und dieses geplante Gesetz kritisiert. Gestern Abend hat sich die Hong Kong Journalist Association sehr besorgt auch geäußert. Da ging es sinngemäß darum, dass die Medien eigentlich so das Hauptziel sein würden, so sagt es dieser Journalistenverband. Es werde künftig ein leichtes sein, für die Regierung kritische Berichte zu verbieten. Das ist der Vorwurf. Interessant ist auch, dass die Hong Kong Journalist Association so eine Art Vergleich gemacht hat mit Festlandchina. Dort ist es ja so, dass es auch so vage formulierte Regeln gibt, wenn man zum Beispiel hier in Festlandchina sich entsprechend äußert. Gegen die Staats- und Parteiführung kann man aus dubiosen Gründen festgenommen werden oder aus dem Verkehr gezogen werden als Medium. Und da sagen jetzt eben Hongkonger Journalisten, diese vagen Formulierungen, die könnten künftig auch in Hongkong eben dann genutzt werden, um KritikerInnen aus dem Verkehr zu ziehen. Ich habe mit Tom Grundy gesprochen, der ist Chefredakteur des englischsprachigen Nachrichtenportals Hong Kong Free Press und der sagt dazu dies.
We have a lot of questions when it comes to press freedom, such as can we video.
Also viele Fragen stellen sich für Medienschaffende, sagt Tom Grundy. Dürfen wir künftig Leute filmen, die sich öffentlich kritisch äußern? Dürfen wir Leute filmen, die sich über die chinesische Nationalhymne lustig machen? Dürfen wir noch Unabhängigkeitsaktivisten interviewen? Und er sagt hier eben, die Frage ist gar nicht mal, ob wir Antworten auf diese Fragen zu dem Gesetz bekommen, sondern er glaubt eigentlich, und wie viele andere Journalisten in Hongkong auch, dass bewusst auf diese ganzen Fragen, Nachfragen gar nicht geantwortet wird.
Sie haben gerade schon Reporter ohne Grenzen erwähnt, auf deren Rangliste steht China sehr erwartungsgemäß ganz unten auf Platz 177 von 180. Hongkong befindet sich noch auf Platz 80 vor Malta, Serbien und Israel. Und so stellt es die Regierung ja auch gerne dar, nach dem Motto, ganz so schlimm kann es ja nicht sein. Das ist natürlich eine Frage der politischen Perspektive. Wie sieht es denn für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dort aus? Ist der vielleicht ein Gradmesser für das, was in Hongkong derzeit gerade passiert?
Das kann man genauso sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender in Hongkong, der ist sehr alt. Der hat eine lange Tradition, die noch weit in die britische Kolonialzeit zurückgeht, bis Ende der 20er. Und die sind gar nicht mal so sehr von der Reichweite her die erfolgreichsten oder meinungsstärksten Medienmacher in Hongkong. Aber ich würde sagen, was so das Profil angeht und die Konsequenz angeht, sind sie eben sehr bekannt dafür, die Kolleginnen und Kollegen von RT. THK, so heißen die, dass sie ja eben sehr profiliert und kritisch rangehen an die Berichterstattung. Vergangene Woche hat man mal wieder gesehen, mal wieder sage ich, weil das in den letzten Monaten immer wieder passiert ist, wie aber auch jetzt RTHK die Zügel aus politischen Gründen angezogen werden. Es gab eine Satire-Sendung, sehr beliebt, sehr erfolgreich, Headliner heißt die. Die haben sich zuletzt lustig gemacht über die Hongkonger Polizei. Nichts Aufsehenerregendes, aber es wurde eben ja Schabernack getrieben mit der Hongkonger Polizei auf Kosten der Polizei. Und deswegen wurde die Sendung jetzt abgesetzt. Und der Chefredakteur oder die Chefs, muss man sagen, insgesamt mussten eine Art Kotau machen vor der Hongkonger Regierung nach dem Motto, wir passen jetzt auf, dass sowas nicht mehr passiert. Es wurden die Mitarbeiter auch aufgefordert, sich künftig zurückzuhalten mit politischen Äußerungen. Das ist ein so ein Trend. Und man kann auch noch andere Beispiele nennen. Apple Daily zum Beispiel, das ist die wichtigste chinesisch- oder kantonesischsprachige Tageszeitung in Hongkong. Die machen auch viel online inzwischen mit Bewegtbild und so weiter. Die Ausrichtung ist klar Peking-kritisch. Und deren Chef, der heißt Jimmy Lai, der wurde vor einigen Wochen festgenommen. Gegen ihn wird es eine Anklage geben. Und staatliche Medien in Festlandchina, die haben jetzt sogar in den vergangenen Tagen man kann es wirklich nicht anders sagen, eine Kampagne gestartet gegen diesen Zeitungschef, gegen Jimmy Lai, so nach dem Motto, pass du bloß auf, du wirst der Erste sein, der aufgrund dieses neuen Sicherheitsgesetzes aus dem Verkehr gezogen wird.
Das klingt nach einer klaren Drohung. Wenn wir jetzt über Journalisten in Hongkong sprechen und deren Einschränkungen, wie sieht das denn bei Ihnen ganz persönlich aus?
Also ich muss ganz klar sagen, für mich ist jede Dienstreise nach Hongkong und ich versuche immer mal so 4-5 Mal im Jahr dorthin zu reisen, ist das wie ein kleiner Urlaub. Es gibt nach wie vor eine riesige Zivilgesellschaft, NGOs aller Arten und Weisen. Es gibt Politiker, wo man einen Tag vorher anrufen kann und sagen kann, ich komme morgen bei dir vorbei im Büro, egal aus welcher politischen Richtung übrigens. Aber da hat sich inzwischen eben viel getan, insofern als dass auch in Hongkong inzwischen Leute sagen, mach das mal lieber anonym, du kannst mich zitieren, aber nicht mit Namen oder nicht mit Firmennamen. Ich habe Angst um meinen Job, ich habe Angst um meine politische Karriere. Es sind Leute, die, wenn ich mein Handy raushole und Fotos mache, sage, nee, ins Mikrofon sage ich dir was, aber Foto bitte nicht. Ich habe Angst, dass ich künftig nicht mehr nach Festlandchina reisen kann. Das sind solche Details, die wirklich zugenommen haben. Und was wir in Zukunft auch befürchten, ist, dass wir nicht mehr ohne weiteres möglicherweise generell ausländische Reporter, Reporterinnen nicht mehr ohne weiteres nach Hongkong reisen können, ohne Anmeldung. Man muss bisher sich nicht großartig kümmern um eine Erlaubnis, um zum Beispiel mit Mikrofon rauszugehen in Hongkong oder in Pressekonferenzen reinzugehen. Da könnte sich, munkelt man, jetzt auch einiges ändern. Ganz zu schweigen vom Thema Internet, das ist bisher ja nicht zensiert, sondern komplett frei in Hongkong. Mhm. Auch da fürchten viele, dass es mittelfristig Änderungen geben könnte.
Und deshalb ist der Zulauf zu VPN-Zugängen bei Handys, der Unterhaltung vor dem Zugriff Dritter schützt, gerade in Hongkong auch groß. In Hongkong soll ein neues Sicherheitsgesetz verabschiedet werden und über dessen Auswirkungen auf die Medienlandschaft dort habe ich mit Steffen Wurzel gesprochen. Und dann haben wir heute noch das hier in unserer Sendung versteckt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, ich bin Dirk Neubauer, ich bin Redakteur der Neuss-Grevenbrucher Zeitung, Redaktion Grevenbruch. Einer der wichtigsten Geschichten im morgigen Blatt ist, dass die seltene Schlafmaus in Grevenbruch entdeckt worden ist. Biologen sagen dazu, der Gartenschläfer ist eine kleine Maus, die passt in einen Handteller, hat schwarze Augenringe und sie schläft tatsächlich ganz viel, nämlich im Winterschlaf von Oktober bis April und den ganzen Tag über. Es gibt derzeit ein Projekt deutschlandweit, in dem nach den Schlafmäusen, nach dem Gartenschläfer gefahndet wird, weil man festgestellt hat, dass die Mauspopulation erschreckend abgenommen hat. Und man hat 1500 Hinweise auf Schlafmäuse in ganz Deutschland gefunden, 160 davon in Nordrhein-Westfalen. Und der westlichste Standort ist ein Rekultivierungsgebiet im Tagebau hier bei Grevenbruch.
Und wo wir schon bei Schlafmäusen sind, als Abfallratten und Kommunisten werden Bolsonaro-kritische Journalisten in Brasilien gerne bezeichnet. Der brasilianische Staatschef soll vor kurzem zu Journalisten gesagt haben, wenn ihr anfangt, die Wahrheit zu sagen, werde ich wieder mit euch reden. Auf diesen Deal ließen sich gleich zwei große Medienhäuser nicht ein. Sie erklärten ihre Berichterstattung über informelle Pressekonferenzen von Bolsonaro für beendet. Und damit beenden auch wir unsere Sendung, wo wir schon alle nicht so weit reisen können. Im Büchermarkt, gleich nach den Nachrichten, geht es um eine Deutschlandreise in 6 Etappen. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.